Hallo, ich bin Alex und ich lese heute den Predigttext. Psalm 24, ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darauf stehen, an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Sebaoth, es ist der König der Ehre.
Jetzt ist alles bereit. Auch ein herzliches Willkommen von mir, ich bin Benjamin und wir wollen uns jetzt diesen Psalm, den wir gerade gehört haben, nochmal genauer zusammen anschauen. Ja, und mit dem Sonntag heute starten wir in den Advent. Heute ist der erste Advent. Und dieser Psalm 24, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ist die Vorlage eines sehr berühmten Weihnachts-Adventsliedes, nämlich zu Macht hoch die Tür, die Tore macht weit. Ja, wenn man die letzten beiden Verse 20 Mal wiederholt, dann hat man irgendwie das Lied im Kopf. Als 1623 der Königsberger Pfarrer Georg Weisel, hieß der, den Text zu diesem Lied schrieb, hatte er diesen Psalm vor Augen. So zumindest die Überlieferung. Und wir starten mit dem heutigen Sonntag, dem ersten Advent, auch in eine besondere Zeit in diesem Jahr. Denn es geht sehr direkt zu, nicht nur auf das Ende des Jahres, sondern auch auf Weihnachten. Und wir als Kreuzwegprojekt wollen in dieser Zeit auch diese Zeit bewusst begehen und die Möglichkeit geben, Gott näher zu kommen für jeden Einzelnen. Wir haben so eine Aktion Stille im Advent, dazu sage ich später noch mehr, aber auch durch unsere Installation hier, wir haben heute mal das Altarbild gewechselt. Es ist leider ist der Text im Heft nicht reingekommen. Wir hatten da noch was Kleines reingeschrieben. Es ist von Debbie Harder. Und an diesem Bild wird jeden Sonntag eine weitere Schicht hinzukommen. Es ist quasi ein Adventskalender aus 4 Schichten. Bis dahin, dass am Ende ein vollständigeres Bild, ein gesamteres Bild entsteht. Ja, auch so wie von Advent zu Advent man irgendwie dem Weihnachten immer näher kommt, dem großen, vollständigen Bild. Oder wie man vielleicht von Woche zu Woche eine weitere Kerze am Adventskranz anzünden würde. Und so soll das irgendwie auch dafür stehen, wie wir unsere Adventszeit gern nützen wollen und euch dazu einladen wollen, dass uns Gott begegnen möchte und wir ihm immer wieder begegnen können. Jetzt lasst uns mal zu dem Psalm kommen. Eine ähnliche Bewegung wie zu dem Advent startet, dass man auf Weihnachten zugeht, dass wir Leute einladen wollen, auf Gott zuzugehen. So eine Bewegung gibt es auch in diesem Psalm hier. Ja, und zwar gibt es da eine doppelte Bewegung. Das heißt, es gibt Leute, die gehen irgendwo hin. Ja, es gibt die sogenannten Pilgerer, die zum Tempel gehen, die Menschen. Und Gott macht sich auch auf den Weg zu den Menschen und er zieht in diesen Tempel ein. Man könnte sagen, der Tempel ist der Treffpunkt. Oder zu Weihnachten eben dann die Krippe, wo Gott Mensch als Mensch geboren wird. Das anfangs als eine kleine Einladung an alle, die nächsten Wochen sehr bewusst als eine Zeit zu nutzen, dich für Gott bereit zu machen. und dich auf den Weg zu diesem Gott zu machen. Ihn neu oder wieder neu zu erfahren. Ihn dir nahe kommen zu lassen. Gut, dann wollen wir jetzt mal in den Psalm 24 einsteigen. Dieser Psalm ist wie fast jeder Psalm sehr in verschiedene Strophen gegliedert. Es ist eben halt ein Lied. Und das sollte auch irgendwie helfen, um den Psalm auswendig lernen zu können oder um ihn besser in Erinnerung auch zu haben. Zur Zeit Jesu und in den Jahrhunderten davor gab es eine Tradition im Judentum, dass es 7 Wochen Psalmen gab. Das heißt, aus den 150 Psalmen wurden 7 ausgewählt, die man dann immer ein Tag für Tag gebetet hatte. Also jeden Tag ein anderer Psalm und dann nächste Woche wieder das Gleiche. Und den Psalm, den wir hier haben, den Psalm 24, das war der Psalm, mit dem man die Arbeitswoche startete. Also sozusagen der Psalm für unseren heutigen Montag. Das war also ein Psalm, der ziemlich wichtig war für die Leute damals, für ihren Glauben damals und der eine ziemlich wichtige Grundlage so für den Tag gelegt hat. Das ist etwas, was man morgens betete. Und auch Jesus wird diesen Psalm wahrscheinlich schon sehr früh als Kind gelernt haben und wird ihn auch sehr gut auswendig gekonnt haben und verinnerlicht haben. Okay, gehen wir diesen Psalm jetzt mal Strophe für Strophe durch. Erste Strophe. Die erste Strophe beschäftigt sich mit der Frage, wer ist dieser Gott? Die erste Strophe sind die ersten beiden Verse. Das ist ein hymnisches Bekenntnis, dass dieser Gott Schöpfer und Eigentümer dieser Welt ist. Und zwar der ganzen Welt und aller Lebewesen. Du kannst dich also auf dieser Welt nicht bewegen, ohne irgendwie mit Gottes Eigentum in Berührung zu kommen. Ja, sogar du selbst bist von ihm gemacht, sagt dieser Psalm. Und das ist schon mal eine ziemlich starke Ansage, finde ich. Was bedeutet das aber? Dazu 3 kurze Gedanken. Erstens, zu Weihnachten kommt etwas sehr Grundlegendes in unsere Welt. Wenn Gott, der Schöpfer dieser Welt, dem alles gehört, wenn er in diese Welt kommt, dann ist das schon, gibt es eigentlich nichts Grundlegenderes. Und wenn es stimmt, was dieser Psalm hier behauptet, dann verändert Weihnachten alles. Wenn es einen anderen gibt, dem alles gehört, dann verändert das für mich auch ziemlich viel oder vielleicht alles. Denn ich muss aus meiner mir gehört alles Einstellung irgendwie herauskommen. Ich muss aus meiner Chefposition, werde ich irgendwie heruntergerissen, von der aus ich mein eigenes Leben organisiere und delegiere und vielleicht auch das Leben anderer. Ich bin nicht der Mittelpunkt. Dieses Statement ist gegen meine menschliche Hybris, gegen meine Überheblichkeit gerichtet. Alle gehören dem Herrn. Und dadurch, dass Gott zu Weihnachten in diese Welt kommt, wird diese Ungleichheit des Habens aufgebrochen. Ja, alles gehört Gott. Und Gott verschenkt sich so in diese Welt. Er gibt sogar von sich selbst in diese Welt. Ja, er gibt nicht nur seinen Besitz, sondern er gibt sich selbst. Er gibt Anteil an seinem Sein durch Jesus. Und es stellt sich für mich dann irgendwie die Frage, wie gehe ich mit meinem Besitz um? Mit dem Besitz, der mir ja laut diesem Statement hier gar nicht gehört. Wenn ich das ernst nehme, was hier steht. Wie kann ich damit klarkommen vielleicht, dass ich so viel ungleich mehr habe als ein Großteil der Weltbevölkerung? Wie kann es sein, dass in meinem Land, in Deutschland, Asylsuchende oft zu 6 bis zu 8 in einem Zimmer wohnen und ich zu Hause ganz alleine in meiner schönen Wohnung wohnen kann? Was berechtigt mich dazu? Was berechtigt mich dazu, so viel mehr zu haben als viele andere, wenn doch alle vor Gott gleich sind und wenn letztlich diesem Gott alles gehört? Und es ist auch eine Frage, wie gehe ich mit Luxus um? Wie gehe ich mit Dingen um, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt eigentlich ein bisschen mehr, als ich nur zum Leben brauche? wo fängt das für mich an? Und habe ich mir darüber mal Gedanken gemacht? Habe ich vielleicht eine konkrete Definition, womit ich sage, damit gebe ich mich zufrieden, das ist okay? Oder schwimme ich immer damit hin, wie viel ich gerade verdiene und das ist trotzdem immer noch zu wenig? Also ist eigentlich eine ernsthafte Herausforderung an mich, damit mich auseinanderzusetzen, wie viel habe ich zu haben? Zweiter Gedanke. Wenn man den ersten Gedanken weiterdenkt, dann sorgt es für ein großes Miteinander. Ja? Es bezieht sich nicht nur auf mein Besitzen, sondern auch auf meine Solidarität mit anderen Menschen gegenüber, auf meine Einstellung anderen gegenüber. Ja? Wie denke ich über andere Menschen? Diese Ansage hier in dem Psalm durchkreuzt eine natürliche Tendenz, andere abzuwerten. Mein häufiger ständiger Impuls, anderen den Intellekt, die Integrität, den Wert, die Wichtigkeit, das Interessantsein und so weiter abzusprechen. Es durchbricht mein Impuls, immer irgendwie etwas wichtiger, etwas exklusiver als die anderen zu sein oder mich so darzustellen und mich gerne über den anderen drüber zu stellen. Ich muss mich also fragen, wer ist für mich wichtig? Wen schreibe ich ab? Wie kann ich abfällig überhaupt über andere Menschen reden? Wie gehe ich mit Leuten um, die ich doch ganz gerne eigentlich so in der Spinnerecke stehen habe? Vielleicht jemand mit einer bestimmten Einstellung, Gesinnung oder aus einem bestimmten politischen Lager. Ja, das sind auch Personen, die brauchen nicht mal den Mund aufmachen. Da verfalle ich schon in Wut vielleicht. Aber alle gehören dem Herrn. Und das ist eine ziemlich radikale Zurechtweisung an mich. Charles Spurgeon, ein Londoner Prediger aus dem 19. Jahrhundert, fasste diese Herausforderung der ersten beiden Verse aus Psalm 24 folgendermaßen zusammen. Und ihr könnt es auch im Heft mitlesen. Was für eine Zurechtweisung ist das für Besserwisser, die über andere Verfolger so reden, als würde sich der Gott des Himmels nicht um sie kümmern. Jeder Mensch ist beansprucht von Gott. Und wer wagt es also, ihn zu einem bloßen Stück Ware zu erklären? Selbst der gemeinste aller Menschen ist ein Bewohner dieser Welt und gehört daher Gott. Und noch ein dritter kurzer Gedanke. Zu diesem herausfordernden Bekenntnis aus dem Psalm: Alles und jeder gehört Gott. Wenn ich das verinnerliche, dann bringt mich das zu einer grundsätzlichen Dankbarkeit. Wenn ich verstehe, ich bin beschenkt, dann passiert für mich ein Haltungswechsel. Andere Variante wäre, ich gehe davon aus, dass mir alles gehört, was ich habe. Mein Leben, mein Körper, mein Besitz, mein Einkommen, mein sozialer Status, meine Freunde, meine Familie und so weiter. Wenn ich denke, das ist alles meins, und so fühlt es sich ja zumindest auch an, wenn ich denke, ich kann über das alles einfach so auch verfügen, wie sollte ich dann dafür dankbar sein? Dann werde ich vielleicht nur frustriert, wenn mal eine Sache nicht so gut läuft. Aber wenn ich verstehe, ich bin beschenkt, dann bringt mich das zu einer anderen Einstellung. Nämlich, ich habe eigentlich nichts, aber ich darf Anteil an diesen Dingen haben. Ja, und dann kann ich mich auch freuen darüber, wenn neue Dinge hinzukommen oder wenn Dinge unerwartet mich überraschen. Dankbar kann nur jemand sein, der um sein Nichthaben weiß. Der überrascht ist, wenn etwas in sein Leben dazu oder hineinkommt. Okay, schauen wir uns die zweite Strophe an. Verse 3 bis 6. Die beschäftigt sich mit der Frage, wen kommt dieser Gott nahe? Wer darf in seine Gegenwart sein? Wer darf hinein? Und was wir hier finden, ist so eine Art, man könnte sich das vorstellen als ein Einlassritual, als ein Tempel-Einlassritual. Vers 3. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Man könnte sich das also so vorstellen, dass am Haupttor des Tempelbezirks wie eine Art Türsteher stehen und die ankommenden Pilger, also die Leute, die in den Tempel rein wollen, nach dem Einlasswort, nach dem Codewort fragen. muss ich also vorstellen, muss man sich die Idee dahinter ist irgendwie, es machen sich Leute auf den Weg, Leute pilgern zu diesem Tempel und eigentlich erst an dieser Tür entscheidet sich, ob sich der ganze Weg gelohnt hat, ob sie denn überhaupt hinein dürfen. Diese Einlassbedingungen sind so eine Art Gewissensforschung und Bereitung des Herzens dieser Pilgerer. Wer darf überhaupt stehen an der heiligen Stätte? Es wird in Vers 4 klar, wer den Berg betreten darf. Nämlich, wer Gott erfahren will, der soll zionsgemäß leben. Also der soll eine bestimmte Lebensweise haben. Die Zulassungsvoraussetzung könnte man so zusammenfassen durch zum einen das Doppelgebot der Liebe. Das rechte Verhalten zum Mitmenschen und zu Gott. Das würde diese Liste vielleicht so zusammenfassen. Aber wenn man die sich nochmal im Einzelnen anschaut, sind das eigentlich nur ein paar Punkte, aber sie sind trotzdem ziemlich herausfordernd. Die Liste beschreibt Dinge, die wir generell auch gut finden. Ja, vielleicht. Es sind erstens unschuldige Hände, das betrifft meine Taten. Zweitens ein reines Herz, ja, da geht es noch ein bisschen mehr. Da geht es auch um die Absichten und die Einstellungen, also ein bisschen über die Taten hinaus. Und drittens, wer seine Seele nicht auf Nichtiges richtet. Da geht es schon sehr stark auf mein Inneres bezogen, nämlich auf die Frage, worauf lässt du dein tiefstes Inneres ruhen? Was ist dein Seelenberuhiger? Und viertens, keine Meineide schwören. Ja, das ist so eine Liste von so diesen vier Dingen und ist ja irgendwie eine ganz schöne Liste. Und vielleicht kann das ermutigend sein, man denkt so, ja, schön, Gott hängt nicht mit jedem rum. Er ist gediegen, er ist was Besonderes und er ist ausgewählt und es darf nicht jeder dahin. Aber diese Liste kann auch sehr frustrierend sein, denn wer kann das schon erfüllen? Und ich weiß, dass du diese Liste nicht erfüllen wirst, weil ich weiß, dass ich die auch nicht erfüllen kann. Das Neue Testament hat eine ganz einfache, Antwort auf diese Frage, eine sehr klare Antwort auf diese Frage, wer darf hinein? Und zwar schreibt Paulus in Römer 3, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Kein einzigen kann Gott noch gebrauchen, keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sich sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Ja, und Paulus wettert hier so richtig einmal durch die Gegend in diesem Kapitel. Aber er bringt etwas sehr konkret auf den Punkt. Er schreibt ja nicht über eine bestimmte Gruppe von Menschen, sondern er schreibt über alle Menschen. Da ist keiner gerecht. Wenn man also mit dem Gedanken aus dem Psalm 24 fragen würde, wer darf hinein, wer darf sich vor diesem Gott aufstellen, dann müsste man sagen, keiner. Doch es gibt noch, wenn man sich im Neuen Testament noch mehr umschaut, gibt es noch Texte, die das Bild vervollständigen. Denn aus dem Keiner wird ein Jeder. Jesus kam in diese Welt, er hat ein Leben gelebt, das eben diesen Kriterien hier entspricht. Und er ist auf den Berg gestiegen, er ist auf Golgatha gestorben und in 2. Korinther Vers 15 beschreibt Paulus, dass hier eine Art Tausch stattfindet, dadurch, dass Jesus gestorben ist, nämlich eine Art Tausch zwischen Jesus und mir. Jesus ist gestorben, weil ich eigentlich hätte sterben müssen. Und das heißt, wir können jetzt quasi im Windschatten von Jesus da in diesen Tempel kommen. Wenn ich mich diesem Gott nähere, dann muss ich eigentlich schon fast vergessen, dass ich da nicht eigentlich sein dürfte. Dass alles getan ist, um dort an diesem Ort sein zu können. Jesus hat aus dem Keiner ein Jeder gemacht. Jeder darf hinein. Jeder kann in diesem Türsteher vorbei. Jeder hat dieses Codewort. Und Gott verändert dadurch etwas sehr Grundlegendes, dadurch, dass er in diese Welt kommt. Denn es wird uns Gnade gegeben. Und Gnade ist ein sehr weitreichendes und sehr revolutionäres Dogma eigentlich. Denn wenn ich so überlege, ich merke, dass ich als Mensch sehr oft nach einem Prinzip handle, wenn ich denn überhaupt nach Prinzipien handle, dann, doch natürlicherweise handelt man immer so, ja, tu Gutes, dann passiert dir Gutes. Und das ist, ja, das ist so eine Art Grundsatz von Karma. Ich gebe etwas, um etwas zu bekommen. Ich bin freundlich, damit andere freundlich zu mir sind. Ich überfahre niemanden im Straßenverkehr, weil ich auch nicht überfahren werden möchte. Oder ich mache anderen schöne Geschenke, weil ich zu meinem Geburtstag auch schöne Geschenke möchte. Oder ich bin nett zu anderen, weil andere auch nett sein sollen zu mir. Und so könnte man diese Liste ewig weiterführen. Aber all dieses Handeln basiert ja auf so einer Kausalkette, auf Mechanismen von Karma. Und das ist zwar schon mal eine Errungenschaft. Ja, wäre schön, wenn irgendwie jeder sich dauerhaft danach ausrichten würde, dann wäre diese Welt schon mal definitiv ein besserer Ort. Aber das allein kann nicht reichen. Und es würde auch nicht gut gehen. Denn ja, gute Handlungsabsichten sind ja auch relativ. Und jeder hat positive Gründe, das oder jenes zu tun und richtet trotzdem dabei Schaden an. Wenn Jesus zu Weihnachten in diese Welt kommt, dann passiert aber Gnade. Und das ist was grundlegend anderes. Es geht nicht mehr nach meinem Tun. Es geht nicht mehr danach, ob ich diese Kriterien alle hundertprozentig erfülle, die wir hier in dieser Liste haben. Es geht nicht mehr danach, ob ich diese Kriterien überhaupt erfüllen kann. Denn das kann ich definitiv nicht. Zu Weihnachten kommt Liebe und Gnade in diese Welt. Und dadurch passiert was sehr Grundlegendes, denn diese Kausalkette wird auf einmal durchbrochen. Die unaufhörliche Kette meiner Konsequenzen, meiner Handlung wird durchbrochen. Das ewige Aufrechnen, dass ich muss mal wieder was zurückgeben, wird durchbrochen. Das hört auf. Und es kommt Liebe und Gnade. Ein vollkommener Neuanfang. Mein Investieren, mein Einzahlen, mein Zurückgeben, mein Nettsein, mein diese Welt zu einem besseren Ort machen wollen, kommt auf einmal auf einer vollkommen neuen Basis daher. Nämlich auf der Basis von Liebe, Gnade und Gnade von Gott. Okay, kommen wir zur dritten Strophe. Da fehlte noch ein Blatt. Verse 7 bis 10. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Diese Verse sind inspiriert von einem kultischen Vorgang. Vielleicht ist es ein altes Fragment aus einem Tempel-Einweihungsritual, aus einem sogenannten Einzugsritual, dass dieser Gott in den Tempel einzieht. Man hat den Tempel gerade gebaut und jetzt wird der Tempel eingeweiht. Danach klingt das irgendwie. Und das ist letztlich eigentlich auch das Anliegen von Advent, sich darauf vorzubereiten, dass dieser Gott einziehen möchte. Gott möchte wieder in diese Welt einziehen. Gott kommt in diese Welt. Gott möchte wieder in deine Welt einziehen, überhaupt oder neu einziehen. Gnade und Liebe kommen. Und man merkt in diesem Psalm, dass in diesem dritten Teil sich irgendwie ein bisschen die Sprechrichtung ändert. Der Autor spricht auf einmal zu Türen und Toren. Ja? Und man fragt sich, warum spricht der mit Gegenständen? Aber es ist so eine Art Meditation zu den Orten, wohin dieser Gott kommen möchte. Das Lied macht hoch die Tür, die Tor macht weit, führt das Strophe für Strophe aus. Schicht für Schicht wird es immer detaillierter, wo dieser Gott einziehen möchte, bis dahin, dass es um dein Herz geht. Diese Verse können so eine Art Bewusstmachung dafür sein, dass dieser Gott zu dir kommen möchte. Dass er auch bei dir einziehen möchte. Dass Gnade und Liebe auch in deinem Innersten kommen möchten. Und die Frage ist, was muss dafür passieren? Welche Türen müssen sich weiter öffnen? Welche alten, verkrusteten Scharniere müssen sich dafür bewegen? Welche doch schon so lange nicht mehr bewegten Türen sollten doch irgendwie mal aufgehen? Welche Türen müssen dafür überhaupt erst aufgeschlossen werden? Wo kann dieser Gott in mir Platz haben? Advent ist also die Frage, wie gehe ich mit diesem Event um, dass dieser Gott einziehen möchte? Paul Gerhardt hat es mal in einer Liedzeile ausgedrückt, wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich diesen Gott empfangen? Das ist letztlich die Frage, die man sich in dieser Adventszeit irgendwie stellen muss. Was mache ich mit diesem Ereignis, dass Gott in diese Welt kommt? Anfangs hatte ich schon von der Aktion Stille im Advent kurz gesprochen. Und es ist eine Aktion, die genau dafür Raum schaffen soll. Es soll bewusst Zeit für dich sein, diesen Gott zu empfangen und wieder neu einzulassen. Bewusst Zeit in einer Zeit, in der man oft eigentlich keine Zeit hat. Mehr Platz für diese Liebe und für diese Gnade zu machen. Diese Stille im Advent orientiert sich an der Struktur der Tageszeitengebete. Es gibt verschiedene Zeiten, man kann bis zu 6-mal am Tag beten. Wir machen das 3-mal. Also das heißt, die Idee ist dahinter, an 3 Zeitpunkten am Tag bewusst den Tag zu unterbrechen und sich auf Gott zu konzentrieren. Sich die Realität bewusst zu machen, dass Gott da ist. Und dass Gott auch noch, vielleicht auch gerade in meinem Stress am Mittag, in meiner Arbeit am Morgen, am Vormittag, irgendwie hereinbricht und kurz mein aktuelles Tun unterbricht. Und ich dazu meinem Innersten, meiner Seele, meinem Innersten irgendwie zeigen kann, dass dieser Gott wichtig ist. So wichtig, dass ich jetzt genau zu dem Zeitpunkt alles weglegen kann. Wenn du mitmachen möchtest, dann wirst du also in den nächsten 3 Wochen jeden Tag 3 Interventionen in deinem Leben haben. Unterbrechungen, Durchbrechungen, Überraschungen, Geschenke, kurz alles liegen lassen, um diesem Gott zu begegnen. Dem, der alles gemacht hat, dem alles gehört. Wenn du mitmachen möchtest, dann nimm dir einen von den Flyern mit. Die liegen da am Ausgang, steht Stille im Advent drauf. Die ganze Aktion läuft komplett selbstbestimmt. Also du kannst entscheiden, ob du komplett mitmachst, ob du jede Zeit diese Tageszeitgebeten mitmachst oder ob du das nur morgens machst oder ob du nur, es gibt auch immer eine Zeit am Tag, die hier stattfindet, ob du nur zu der gemeinsamen Zeit kommen möchtest, wie auch immer. Und du kannst vollkommen selbstbestimmt an der Aktion teilnehmen, einfach indem du den Link anklickst im Internet und dort kannst du dir das Material runterladen. Wichtig ist für alle, morgen geht es los und geht dann 3 Wochen bis zum 23. Und für alle, die dabei sein wollen, morgen 18 Uhr starten wir hier im Refugium zur ersten gemeinsamen Zeit. Genau, nach dieser Einladung noch 2 kurze Texte, um die Predigt abzuschließen. Einmal aus Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist also die große Einladung zu Advent, dass dieser Jesus vor der Tür steht und fragt. Er anklopft und fragt, kann ich hineingehen? Und zum Schluss noch die letzte Strophe aus dem eben schon erwähnten Lied, was wir da auch gleich noch singen. Macht hoch die Tür macht weit. Komm, oh mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzen Tür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Dein heiliger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen.